Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Museumspodcast. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und
Nadja Böckler, ebenfalls Kulturvermittlung.
Ja, wir haben heute eine andere Stimme an meiner Seite. In dieser vierten Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns mit Objektgeschichten. Im Mittelpunkt unserer heutigen Folge steht ein noch recht neues Objekt im Museum, das erst 2014 den Weg in unsere Sammlung gefunden hat. Eine Grabstele aus Dendera. Ein Objekt, das in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes darstellt. Die Sandsteinstele, der Höhe von 34,3 cm und der Breite von 24,1 cm, trägt die Inventarnummer ES7918 und ist im Raum Schrift und Text zu finden, wenn Sie sie dort einmal live vor Ort bewundern wollen. Im Jahre 1898 grub der Ägyptologe Sir William Matthew Flinders Petrie mit seinem Team in Dendera. Nicht etwa in dem berühmten Hathor-Tempel, einer der größten Touristenattraktionen in Ägypten überhaupt, sondern, wie sich zeigen sollte, an einem archäologischen Juwel. Petrie schenkte zum ersten Mal in der Geschichte der ägyptologischen Feldforschung einer Siedlung und der damit verbundenen Nekropole das Interesse eines systematisch arbeitenden Archäologen. Petrie selbst beschreibt seine Ausgrabungsfläche als »a promising site for historical study« und er sollte Recht behalten. Die Nekropole von Dendera umfasst sowohl Mastaba-Gräber wie auch Grubengräber aus der Zeit der 4. bis in die 11. Dynastie und auch ein ptolemäisches und frührömerzeitliches Gräberareal mit über 100 Bestattungen. Die Funde aus diesem Areal reichen von Keramik bis hin zu Statuen. Von besonderem Interesse ist jedoch der Fund von 17 Grabstelen mit demotischer Inschrift. Grabstelen sind für das alte Ägypten häufig und bereits sehr früh belegt. Standardmäßig sind diese Stelen mit Hieroglyphen beschriftet und zeigen im Bildteil den Verstorbenen, ganz ähnlich wie auch heute unsere Grabsteine auf den Friedhöfen. Demotische Stelen sind, selbst für die Römerzeit, hingegen eine Seltenheit. Die Grabstelen stammen direkt aus den jeweiligen Gräbern und standen in unmittelbarer Nähe zur Mumie des Verstorbenen. Sie ermöglichen somit eine genaue Identifikation der bestatteten Person. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil es in Dendera Zweitbestattungen gab. Nach Jan Moje, der diese Stelen in einer grundlegenden Untersuchung bearbeitet hat, wir tun das Ganze in die Shownotes, waren die Stelen eine Art Äquivalent zu Mumienschildern. Kein Verstorbener taucht namentlich sowohl auf einem Mumienschild als auch auf einer Grabstele auf.
Während viele Stücke, die aus dem Kunsthandel kommen, nur den Hinweis Fundort unbekannt oder Herkunft unbekannt tragen, ist bei dieser Grabstele eine lückenlose Dokumentation von der erstmaligen Ergrabung bis zum heutigen Verbleib möglich. Nach der Entdeckung ist das Stück über die Fundteilung zunächst in die Sammlung des Metropolitan Museum of Art New York gekommen und hat dort die Inventarnummer MMA 98462 getragen. Später wird die Stele verkauft, gelangt zunächst in die Sammlung Kovics in New York, das war im Jahr 1956, und schließlich in den Hera Family Trust. In dieser Zeit war die Stele regelmäßig in verschiedenen Ausstellungen zu sehen, so zuletzt im Robert Francis Fullerton Museum an der California State University San Bernardino, ausgestellt dort bis 2000. 2014 erwarb dann das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst München das Objekt und, wie bereits gesagt, ist es seitdem ausgestellt in der Dauerausstellung im Raum Schrift und Text. In seiner Bearbeitung der demotischen Stelen aus Dendera 2008 veröffentlicht mit anschließenden Addenda immer wieder aktuell gehalten, konnte Jan Mouillet mittels einer Analyse der Ikonografie feststellen, dass es verschiedene Typen von Grabstelen gegeben haben muss. Die Homogenität ist dabei so auffallend, dass Jan Mouillet für die Verwendung einen recht kurzen Zeitraum ansetzen möchte. Insgesamt sprechen wir hier von einem recht kleinen Korpus an Objekten. Es sind gerade einmal 22 Exemplare erhalten. Doch man kann davon ausgehen, dass das sämtliche Stelen aus dieser Nekropole sind, also keine unentdeckt geblieben ist oder verloren, denn Petrie hat die Nekropole damals ungestört vorgefunden.
Was ja was ganz Besonderes ist. Meistens ist da ja irgendwie schon gebuddelt und geraubt worden.
Zuletzt führt Mouillet an, dass der heutige Aufbewahrungsort der Stele nicht bekannt sei, verweist auf den Verkauf der Hera Family Trust Collection bei Christie's New York. Und das kann man inzwischen aktualisieren, denn, wie gesagt, sie ist bei uns.
So sieht's aus. Die Stele selbst ist in zwei Bereiche geteilt, die jedoch nicht durch eine Trennlinie separiert sind. Das im Flachrelief ausgeführte Bildfeld im oberen Teil der Stele zeigt im Zentrum den Verstorbenen mumifiziert auf einer Löwenbahre liegend. Links und rechts der Bahre kniet jeweils eine Frau, die Hand im Klagegestus vor das Gesicht haltend. Die beiden Frauen lassen sich als die Göttinnen Isis und Neftis identifizieren. Ihre Körper, der Körper des Verstorbenen und ein Tuch, das um den Hals der Löwenbahre gebunden ist, weisen noch Reste von ockerfarbener Bemalung auf. Wir können also davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die ganze Stele bunt dekoriert war. Unterhalb dieses Bildteils befindet sich nun ein sehr spannender Textteil.
Ja, dieses Textfeld, das überliefert uns drei Zeilen und abgefasst ist es in demotischer Schrift und in demotischer Sprache. Besonders ist, dass es eingraviert ist, was tatsächlich für demotisch seltener überliefert ist. Wie bereits gesagt, demotische Schrift und demotische Sprache, denn unter dem Begriff demotisch kann man zweierlei Dinge in der Ägyptologie bezeichnen. Einmal eben die Schrift und einmal die Sprache. Das wäre zu vergleichen wie italienische Sprache und deutsche Sprache, die sich aber beide derselben Buchstaben, also derselben Schrift bedienen. So können wir einen demotischen Text haben, der demotisch grammatikalisch ist, aber in Hieroglyphen verfasst worden ist. Oder eben auch tatsächlich andersrum. Was ist das überhaupt? Ja, demotisch. Vielleicht haben es schon manche gehört. Es ist eher eine etwas nischenartige Beschäftigung bei uns in der Ägyptologie.
Ja.
Es handelt sich um eine Kursivschrift. Also etwas, was man eher im... Ja, was ist denn eigentlich dieses demotisch? Sie haben wahrscheinlich hier in diesem Podcast schon von Hieroglyphen gehört. Das vermutlich rauf und runter, immer wieder.
Gar nicht so viel, nein, nein.
Ach so. Dann wäre das durchaus noch ein Thema.
Ja, wir haben so viel, über das wir sprechen müssen.
Ja, Hieroglyphen kennt eigentlich jeder. Wenn man altes Ägypten und Schrift sich anguckt, dann landet man zwangsläufig bei den Hieroglyphen. Doch es gibt zu den Hieroglyphen auch eine Schreibschrift, die nennt sich Hieratisch. Und aus dem Hieratischen entwickelt sich über, jetzt mal ganz kurz gefasst, ein paar Zwischenstufen, letztendlich das Demotische. Ich möchte hier mal einen Professor zitieren, den Namen lasse ich mal unter den Tisch fallen, der auf dem Demotistenkongress einmal sagte, it is the most evil ancient script.
Nein. Man sagt deswegen auch demonic, demotic. Und ja. Irgendwie ist es so.
Möchte man das Schriftbild beschreiben? Wie sieht es aus?
Soll ich das beschreiben? Weil ich kann kein demotisch.
Das ist vielleicht besser.
Demotisch sieht aus wie Strich, Strich, Häkchen, Strich, Häkchen, Strich, Strich.
In einer Führung sagte mal ein Kind zu mir, oh, das sieht aus, als hätte man eine Spinne in Farbe getunkt und sie dann über ein Blatt Papier tanzen lassen.
Hervorragend. Ich vergleiche das immer so, Hieroglyphen, klassischen Hieroglyphen, das ist das, was wir als Druckschrift kennen. Hieratisch, das ist das, was wir als Schreibschrift bezeichnen würden. Und demotisch kann man vielleicht so ein wenig mit Steno vergleichen. Total unleserlich. Und es können nur wenige Eingeweihte auch wirklich lesen. Ich gehöre in der Tat nicht dazu. Nadja hingegen schon.
Wenn man bei Hieroglyphen sich immer mit der Leserichtung die Frage stellen muss, wie ist es denn jetzt? Ist es beim Demotischen zum Glück ein bisschen einfacher? Das liest man nämlich immer von rechts nach links. Und ja, was es so ein bisschen tricky macht, ist tatsächlich die Ligaturen, die verwendet werden. Also Ligaturen meint, dass es ein Schriftzeichen gibt, das eine Verschmelzung von zwei Hieroglyphen, zwei kleinen Hieroglyphen, einer kleinen, einer großen Hieroglyphe, eben zusammen als ein demotisches Zeichen darstellt. Man kennt ja dieses mathematische Summenzeichen, das große Sigma, das entspricht in etwa einer kleinen Hieroglyphe über einer kleinen Hieroglyphe. Jetzt weiß ich nicht auswendig, wie viele kleine Hieroglyphen es gibt, aber die Kombinationsmöglichkeit ist hier doch groß, könnte man so sagen. Der Verwendungszeitraum der demotischen Schrift ist in etwa von 750 vor Christus bis 450 nach Christus anzusiedeln. Bei der Sprache verhält es sich annähernd ähnlich. Nach dem aktuellen Kenntnisstand ist es eben, wie gesagt, aus dem Hieratischen über ein paar Zwischenstufen entstanden. Und das Spannende ist, dass wir innerhalb des Demotischen dann nochmal drei kleinere Epochen haben. Früh-, Mittel- und Spätdemotisch könnte man es bezeichnen. Und die sehen auch in dem Schriftbild anders aus, was zum Beispiel daran liegt, dass man manches mit der Binse geschrieben hat und anderes mit dem Kalamus. Kann man sich ein bisschen vorstellen. Binse, also wirklich der Pflanzenhalm, wenn man vielleicht einen dicken Filzstift nehmen möchte. Und der Kalamus, ein zugespitztes Schilfrohr, ein bisschen wie der Kalligraphiefüller. Manche Linien dünn und dann andere aber wieder ein bisschen dicker. Und das spiegelt sich eben auch im Schriftbild wieder. Dazu kommen dann noch so ein paar feinere Elemente, wie die Zeichen zusammen gruppiert sind beispielsweise oder ähnliches. Hilft heute manchmal ganz gut, wenn man ein Objekt, einen Textträger datieren möchte. Das Demotische ersetzt allerdings niemals das Hieroglyphische. Also selbst wenn wir Demotisch bis 450 nach Christus haben, haben wir auch hieroglyphische Texte noch bis zu dieser Zeit. Tatsächlich ist sogar dieser Text 450 nach Christus entstanden auf Demotisch nicht nur der letzte Beleg für das Demotische, sondern eben auch der letzte Beleg für das Hieroglyphische im alten Ägypten. Wo ist nun die Grenze? Beide haben ihren eigenen Verwendungsbereich. Hieroglyphen werden traditionsgemäß hauptsächlich für religiöse Texte verwendet und das Demotische findet sich vor allen Dingen als Schrift des Alltags wieder. So erklärt sich auch der Begriff übrigens demotisch, denn das kommt aus dem Griechischen demotikos, volkstümlich.
Und wer hat es als erster bezeichnet? Herodot, wir kennen ihn schon. Ist eine wiederkehrende Person in allen Podcasts, immer wieder Herodot.
Mit der demotischen Sprache haben wir auch eine eigene Sprachstufe für das Altägyptische belegt. Sie ist ein bisschen früher entstanden als die demotische Schrift, etwa 7. Jahrhundert, aber auch vor Christus. Und ist so der Missing Link, wenn man möchte, zwischen dem Neuägyptischen und dem Koptischen, was ja heute immer noch Liturgiesprache der arabisch-christlichen Kirche ist. Was ist der Unterschied? Für jene, die es besonders interessiert, hier die Sprachnerds im Prinzip. Das Demotische kennt den Gebrauch von Artikeln oder auch eine Hilfskonjugation für gewisse Zeitstufen. Wir haben im Deutschen sowas auch. Er hat gemacht zum Beispiel. Werde das hat eine Hilfskonjugation. Und das ist tatsächlich eben diese Verbindung, die dann hierher geleitet werden kann. Ja, wenn man sich dann aber dieses Schriftbild anguckt, dann kann man sehr gut nachvollziehen, warum dann gerade auch in der Römerzeit, wenn das Griechische schon in Ägypten Fuß gefasst hat, das Römische ebenfalls mit einer wunderbaren Alphabetschrift daherkommt, warum dann das Demotische tatsächlich aufgrund der Schwierigkeit immer weniger, vor allen Dingen auch in der Verwaltung, verwendet wird. So werden die ganzen verwaltungs- und administrativen Texte fortan auf Griechisch verfasst, private und religiöse Texte weiterhin, aber in Demotisch. Und das Spannende ist, dass wir im demotischen Text sogar oder in demotischer Schrift sogar Romane und richtig große Erzählepen überliefert haben.
Das wäre auch mal wieder eine Folge für einen Podcast. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend, was es da alles gibt.
Oh ja, wundervolle Geschichten. Sehr, sehr ähnlich auch. Also der ein oder andere homerische Anklang ist da durchaus auch schon mit dabei.
Definitiv, ja.
So viel mal zum Demotischen. Jetzt weiß jeder, was demotisch sein soll. Vielleicht auch dämonisch. Aber was steht überhaupt auf unserer Stele drauf? Übersetzt liest es sich folgendermaßen. Vor Osiris Onophris, dem großen Gott, Pebekis, Sohn des Pachois, der Parfümeur, der Pastophor, des Percher. Und das war's schon.
Drei kurze Zeilen. Also es ist nicht wirklich viel, was dort draufsteht.
Also was zumindest auch überhaupt nicht draufsteht, ist irgendwie, wann denn dieser Pebekis beispielsweise gelebt hat. Sowas wäre natürlich ganz praktisch, wenn man wissen möchte, von wann denn diese Stele überhaupt ist. Aber hier hilft tatsächlich wieder mal das Schriftbild, die Paläographie dahinter. Denn einige der ägyptischen Wörter sind auf eine Art und Weise geschrieben, wie es eben das römische Demotisch ganz klassisch macht. Doch wenn man nicht nur sich Schrift anschauen möchte, dann kann man auch tatsächlich mit den Namen arbeiten. So gibt es ja auch bei uns im deutschen Kulturkreis Namen, die in gewissen Jahrgängen, man könnte schon fast sagen, inflationär häufig auftreten. Und ganz so schlimm ist es jetzt für das Altägyptische nicht, aber der Name des Vaters, Pachoi zum Beispiel, ist vor allem in der ptolemäischen Zeit sehr beliebt und wird dann aber für die römische Zeit eher seltener. Das heißt, wir müssten uns da auch irgendwo, ja, frührömisch oder so beispielsweise befinden, was sehr gut zu der Paläographie eben passt. Beim Namen des Pebekis, wenn man den Sohn jetzt noch dazu nimmt, ist es genau gegenteilig. In der Ptolemäerzeit ist er extrem selten und in der Römerzeit dafür aber sehr häufig. Und da muss man dann natürlich gucken, wo ist die Schnittmenge, wie kann man das anpassen, und eben mit der Paläographie zusammen kommt man dann auf eine wunderbar frührömische Datierung. Eine weitere Besonderheit ist direkt in der ersten Textzeile noch anzutreffen, denn dort steht etwas von einem Osiris Onophris, Usir wen Nefer. Das ist jetzt für altägyptische Funerärtexte nicht ungewöhnlich, aber hier dann doch mit der ein oder anderen Ausnahme, vor allem in der Schreibweise, im Schriftbild und ähnliches, abgebildet. Das würde aber jetzt hier ein wenig den Rahmen sprengen mit dem Onophrius. Gibt es aber etwas viel Interessanteres.
Wenn Sie nämlich aus München kommen, dann ist Ihnen der Onophrius vielleicht ein Begriff. Denn Sie standen mit Sicherheit schon mal auf dem Münchner Marienplatz. Und mit Sicherheit ist Ihnen dabei auch das große Wandbild am Haus Nummer 17 aufgefallen. Manche Menschen mögen das Bild unter dem Namen Stoffel vom Eiermarkt kennen. Oder vielleicht kennen Sie auch die Legende, dass man an dem Tag, an dem man das Bild anschaut, keines plötzlichen Todes stirbt. Also jeden Tag mal vorbeigehen, dann ist man zumindest gut geschützt. Was hat das aber jetzt mit Ägypten zu tun? Nun, die Inschrift über dem halbnackten, alten, bärtigen Mann, der dort abgebildet ist, gibt uns Aufschluss über seine Identität. Dort steht nämlich Sankt Onophrius. Und bei ihm handelt es sich um einen koptischen Heiligen, der auch in der orthodoxen, der äthiopischen und der katholischen Kirche verehrt wird. Auch an anderen Orten in München kann man dem guten Onophrius begegnen. In der Peters- und der Frauenskirche stehen Statuen von ihm und in der Blutenburg findet sich ein weiteres Wandgemälde des Heiligen. Die Lebensgeschichte des heiligen Onophrius ist uns durch den Bischof Paphnutius von Ägypten überliefert. Laut Paphnutius lebte Onophrius als Mönch in einem Kloster in der Thebais, zog sich dann aber als Anachoret, also als Einsiedler, in die Wüste zurück und lebte dort über 70 Jahre, bis ihn Paphnutius dort aufsuchte, die Nacht mit ihm im Gebet verbrachte und seine Lebensgeschichte erfuhr. Am nächsten Morgen starb Onophrius und wurde von Paphnutius begraben. Genau wie in dem Wandbild hier am Marienplatz wird Onophrius meist als alter, hagerer Mann mit langem Haar und Bart gezeigt, der nur einen Fellschurz oder eine Bedeckung aus Blättern trägt. Zu seinen Attributen gehören ein Stock und ein Kreuz. Und zahlreiche Ikonen und auch ein Gemälde von Albrecht Dürer zeigen den Heiligen. Doch wie kommt es, dass er hier auf einer Münchner Hauswand verewigt ist? Dazu müssen wir noch ein wenig in der Zeit zurückgehen. Von einem seiner Kreuzzüge soll nämlich der Gründervater Münchens, Heinrich der Löwe, die Hirnschale des heiligen Onuphrius mitgebracht haben. Nach anderer Überlieferung war es ein Geschenk, das ihm der Papst schickte. Heinrich erwählte nun Onuphrius als Schutzpatron der Stadt München. Die Hirnschale wurde in der St. Laurenz-Kapelle des Alten Hofes aufbewahrt. Mit dem Abriss der Kapelle im Jahr 1816 ging auch die Hirnschale verloren, doch vielleicht hat sie München schon viel früher verlassen. Mit dem Fortgang Heinrichs des Löwen, möglicherweise folgte sie ihm nach Braunschweig und liegt heute vielleicht im dortigen Dom verborgen. Das Wandbild am Marienplatz nun geht auf einen gewissen Heinrich Primat oder Pirmat zurück, der im Jahr 1493 gelobt haben soll, ein Bild des Heiligen an seinem Haus anzubringen, wenn er wohlbehalten von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land nach München zurückkehrt. Möglicherweise gehörte Heinrich Primat zum Gefolge Herzog Christophs des Starken, der sich im selben Jahr nach Jerusalem aufmachte, im Gegensatz zu Primat die Reise allerdings nicht überlebte. Herzog Christoph starb in Rhodos an einem Fieber, Heinrich Primat löste sein Versprechen ein und seither wird auch das Wandbild am Haus am Marienplatz immer wieder erneuert. Dasjenige von Gabriel von Seidel, ein ganz berühmtes, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das heutige Fassadenmosaik stammt von Max Lacher. Im Volksglauben verschwamm nun der heilige Onuphrius mit dem ganz ähnlich dargestellten heiligen Christophorus. Und so kam es zum Spitznamen der Stoffel vom Eiermarkt. Denn dort unten, unter seinen Füßen, befand sich eben der Markt. Auch geht die Legende um, dass einst ein behaarter Riese aus dem Umland gekommen sei, um München vor einem Brand zu retten und dass er nun derjenige ist, der auf diesem Wandbild verewigt ist. Viele Spuren führen also zu dem Wandbild am Marienplatz, aber das alte Ägypten bleibt im Namen bestehen, denn wie wir gehört haben, der Name Onuphrius geht zurück auf das altägyptische Wen Nefer, ein Name von Jenseitsherrscher Osiris. Und wussten Sie, dass Onuphrius nicht nur ein Münchner Stadtpatron war, sondern auch den Webern, den Studierenden mit Lernproblemen und den heiratswilligen Frauen beisteht? Außerdem hilft er auch beim Wiederfinden verlorener Sachen. Von diesem kleinen Exkurs über den Münchner Marienplatz kehren wir jetzt aber noch einmal zurück zu unserer dämonisch-demotischen Inschrift.
Ja, wir haben ja drei Zeilen Text und besonders auffällig ist die zweite Textzeile, denn die ist wesentlich kürzer als die anderen beiden und endet auch direkt hinter dem Namen der Person, also Sohn des Pachoi. Lücke oder Abbruch? Der Parfümeur. Und theoretisch hätte man diesen der Parfümeur ja durchaus noch mit in die Zeile hineinbringen können oder zumindest anfangen können. Jan Moyet hingegen vermutet, dass man es bewusst nicht gemacht hat, weil der Stein an dieser Stelle abgenutzt ist. Aber eben nicht jetzt erst abgenutzt, sondern dass diese Abnutzung bereits vor der Beschriftung der Stele dort war, es also eine Primärabnutzung war. Wo die herkommt, was es damit auf sich hat, das bleibt noch leider ungeklärt. Wir hatten vorher auch schon die Sache mit der Farbigkeit der Stele angesprochen. Das Tuch um den Hals auf der Löwenbarke, dort gab es Farbreste. Und auch in der zweiten Zeile lassen sich noch sehr gut rote Farbreste in der Inschrift erkennen, vor allem an dem etwas größeren Zeichen direkt am Zeilenbeginn. Das Ende von Zeile 3 hatte Mouillet in seiner Edition zunächst mit der Mann aus oder von per, pa, her übersetzt. Es gelang ihm nicht, diesen Ort per, pa, her konkret zu identifizieren. Er ist allerdings davon ausgegangen, dass es eine Verbindung zum Hathor-Tempel in Dendera geben müsste, denn zum einen war ja die Nekropole, in der Petrie gearbeitet hat, auch dort angesiedelt und zum anderen wird dort, also in Dendera, ein Ort Percher genannt. Für Moyet konnte daher der Steleninhaber Pebekis im Hathor-Tempel der Stadt tätig gewesen sein. In den nachfolgenden Addenda, gerade auch in dem Exemplar von 2008, korrigierte Mouillet die Lesung zu Perher, also ohne das Pa, womit wir direkt diesen Ort Herrscher für Dendera in Kombination eben belegt haben. Spannend ist übrigens auch, wo die Stele bei uns in der Ausstellung steht. Sie steht in einer langen Wandvitrine im Raum Schrift und Text. Und zu einigen Texten auf Papyrus ist sie damit ein ganz klarer grafischer und präzise datierbarer Beleg für die demotische Sprache, die demotische Schrift. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Vitrine mal so ein bisschen genauer anschaut, dann ist sie auch ein wunderschönes Bindeglied zwischen den vorherigen Hieroglyphen bis hin zum späteren koptischen und kann man damit wunderbar mit Schulklassen oder in anderen Gruppen die Entwicklung und auch gerade die Entzifferung der altägyptischen Schrift erklären.
Damit laden wir Sie nun ein, mit diesem neu erworbenen Wissen sich gerade diese Vitrine im Raum Schrift und Text noch einmal genauer anzuschauen, von der ganz, ganz frühen Schriftentwicklung bis zu einer ausgestellten koptischen Bibel, wie sie auch heute noch im koptischen Gottesdienst in Gebrauch ist, und damit einen Überblick zu gewinnen über 5000 Jahre altägyptische Schrift und Sprache. Lassen Sie sich vom Demotic nicht abschrecken. Es ist zwar ein ganz, ganz kleiner Teil der Ägyptologie, aber ein nichtsdestotrotz umso spannender. Wenn Sie sich noch ein bisschen mit dem Demotischen auseinandersetzen wollen, dann verlinken wir Ihnen noch einen kleinen Artikel von Nadja Böckler, wo es nämlich auch nochmal um das Demotische und seine ganz praktische Anwendung geht. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf das nächste Mal und sagen auf die Ohren.